Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Christian Drastil, Börse Social Network, Audio CD&T und seit kurzem auch Live-Blicker im Börsenradio Deutschland.
Ja, wir treffen uns hier in Wien. Mein Name ist Peter Heinrich. Der Börsentag bei gefühlt 27 Grad. Ich war ganz kurz draußen. Es ist wirklich Sommer und erstaunlich, hier sind wirklich Besucher. Ich hätte jetzt erwartet, bei so einem Wetter, Anfang April, die sind irgendwie alle im Biergarten oder machen irgendwas anderes.
Wir haben schon Tradition in Wien, dass genau zu diesem Börsentag Wien Superwetter ist, jedes Jahr. Die Leute wissen schon, sie können sich auf einen schönen Tag einstellen und kommen trotzdem. Und ja, man muss da dem Thomas Böttcher gratulieren und seinem Team, da ist ein tolles Setup aufgestellt worden. Und ich komme eigentlich jedes Jahr selbst auch gerne her.
Lass uns, du bist der Experte für den ATX-Markt, für den österreichischen Markt, lass uns über den österreichischen Markt berichten. Meistens muss ich gestehen, wenn ich über Österreich berichte, entweder ganz gezielt, also gestern hatte ich zum Beispiel ein Interview mit Rosenbauer, also die roten Fahrzeuge machen wieder schwarze Zahlen, war dann so eine Überschrift. Auf der anderen Seite muss ich schon gestehen, das Marktgeschehen liegt irgendwo bei den Indizes, die momentan einen Rekord nach dem anderen machen. Was ist mit dem ATX? Wann kommt da mal ein Rekord?
Der ATX-Rekord, der wird sicher noch Jahre brauchen, weil wir haben einen Kursindex. Ihr Deutschen habt einen Performance-Index mit dem DAX, obwohl auch der Kursindex im DAX jetzt auch schon sehr gut ausschaut. Wir sind ca. 1400 Punkte unter dem All-Time-High aus dem Jahr 2007. Das war am 9. Juli 2007, also das ist ewig her. Ja, und da kann man dann rechnen, das sind noch ca. 40% von unten. Das wird noch lange Zeit dauern. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir 2007 aus einem Jahrhundertboom gekommen sind, als die Wiener Börse von 2002 bis 2007 von 1.000 auf 5.000 Punkte durchgestiegen ist und damals definitiv zu teuer war. Und in Lehman dann als illiquider Markt, wo du halt bei einem Rückgang stärker verlierst als andere Märkte, dann markant abgestürzt ist. Ja, und das haben wir bis heute nicht aufgeholt. Aber ich bin da positiv, weil wir haben jetzt gesehen, dass auch Japan nach mehreren Jahrzehnten wieder funktioniert. Und als ich begonnen habe in den 80er Jahren des alten Jahrtausends, hat man die Wiener Börse mit der japanischen Börse verglichen, vom Chartbild her. Insofern kann auch in Wien wieder mal was kommen. Wie bei euch in Deutschland ist natürlich das politische Umfeld verbesserungswürdig.
Das hast du schön gesagt. Das ist momentan ein gefährliches Politikum in Deutschland. Also es gibt so eine Art Denk- und Sprechverbot und wer mal eine andere Meinung hat, der wird gleich in eine politische rechte Ecke geschoben, obwohl er eigentlich nur seine Meinung sagt. Wie ist das in Österreich?
Du, das ist sicherlich in der Dachregion ziemlich gleich. Ich glaube, ich habe es in einem Podcast von euch gehört, dass die Leute, die jetzt wählen gehen, erst in 10 Jahren wissen, was sie da gewählt haben eigentlich. Ja, und wir verlieren natürlich als Region, als Standort, als Mitteleuropa, als Dachregion natürlich ordentlich an Marktanteilen. Man sieht das bei den größten Unternehmungen weltweit, wo gerade noch eine SAP irgendwie mitmischen kann. Und das tut natürlich weh, keine Frage. In der Kapitalmarktpolitik kommt immer wieder rein, dass es gute Ideen gibt, aber nichts umgesetzt wird. In Deutschland gibt es jetzt dieses Generationenkonto und so weiter. Also da gibt es gute Ansätze und es gibt steigende Umsätze in Deutschland, die gibt es nicht in Österreich. Also das Q1 in Deutschland, großer Respekt, was da weitergegangen ist, ja, an den Börsen.
Was glaubst du, wie lange wird so eine Rallye noch andauern? Im Hinterkopf habe ich ein Interview mit Jochen Stanzel und er hat eine schöne These. Der sagt, so ein Aufwärtstrend stirbt keinen Alterstod. Er sieht sogar den Bullenmarkt noch relativ schwach ausgeprägt. Und der aktuelle Bullenmarkt dauert erst 1,5 Jahre und erfahrungsgemäß beträgt die durchschnittliche Dauer etwa 5 Jahre. Das kann ich mir eigentlich so gar nicht vorstellen. DAX 18.000 haben wir gefeiert, 18.500, aber dass das noch 2-3 Jahre weitergehen könnte?
Empirisch gesehen hat der Jochen natürlich recht. Und wenn man sich den Anstieg jetzt genauer anschaut, so ist er eigentlich eher durch Schlagzeilen dominiert. Wir haben jetzt, glaube ich, hier to date 9% plus im DAX, mit gestern 7,5% plus. Dafür 27 All-Time-Highs an 60 Handelstagen. Das ist also jeden Tag, fast jeden zweiten Tag ein neues All-Time-High. Da geht es aber gerade mal um 20 bis 30 Punkte nach oben im DAX. So ist das Ganze auch ein bisschen überschätzt, weil die Medien voll sind. Wenn man sagt, 2-3 Tage stärker nach unten, das ganze Jahresplus ist auch wieder weg. Insofern sehe ich da jetzt keine Übertreibung in irgendeiner Art und Weise. Die deutschen Unternehmen liefern gute Zahlen, die österreichischen Unternehmen tun das auch, wenngleich die Ausblicke jetzt halt verhaltener werden. Wir profitieren noch von Rekordauftragständen aus der Pandemie raus. Man hat, glaube ich, auch die Teuerung recht gut gemanagt in den Unternehmen. Man hat im Treasury recht gute Effekte mit den Zinsen gemacht. Aber jetzt braucht man halt wieder einen neuen Aufschwung und neue Aufträge.
Ja, vielleicht wird ja KI etliches verändern.
Ja, da sind wir beide Länder nicht so prominent aufgestellt.
Ja. Ja, also ich will dich gerade fragen, ja. Fällt dir eine österreichische Aktie ein, die mit KI irgendwas zu tun hat?
Jetzt in den vergangenen Tagen geht langsam eine Meldungslage AT&S los. Ich hätte mir da allerdings grundsätzlich jetzt vielleicht ein bisschen ein zu optimistischer Blick auf das Geschäftsmodell des Unternehmens viel mehr erwartet von einer AT&S, die da mittendrin steckt, auch in der Wertschöpfungskette. Aber jetzt kommen immerhin erste Meldungen dazu. Mhm. Ja. Sonst fällt mir eigentlich nicht allzu viel ein. KI spielt natürlich sehr stark auch in industrielle Prozesse rein, wird mittelfristig viel bringen, aber den ursächlichen KI-Profiteur, den sehe ich nicht.
Ja, wir könnten uns über verschiedene Aktien unterhalten, aber lass uns zwei Hauptthemen suchen. Wie groß ist die Signa-Baustelle in Österreich?
Die ist riesig, die größte Pleite, die wir in Österreich je hatten. Die waren an der Börse nie ein Thema, die waren nicht börsennotiert mit Equity und trotzdem schlägt das aber irgendwie negativ auf eine unternehmerfeindliche Stimmung in einem Land natürlich durch, weil Frau und Mann von der Straße natürlich keine Ahnung haben, dass der Mr. Signer und seine Leute nichts mit der Börse zu tun haben. Also es gilt halt, Wirtschaft ist böse und Signer ist das nächste Beispiel. Mhm. Ich behaupte, an der Börse hätte das nie funktionieren können, so ein Konglomerat aufzustellen mit vielen verschränkten Tochtergesellschaften. Es tut weh, es ist die größte Pleite. Es steckt das in heißt, den Bilanzen das heißt, der Banken auch einiges drin noch.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Also wen triffst du am meisten?
Du, Banken natürlich. Die RBI hat da eine von vielen Baustellen in dieser Richtung. Man wird sehen, wie das jetzt saniert werden kann, was mit den Assets passiert, die Signa ja definitiv hat, zu welchem Preis, unter welchem Druck man die abverkaufen kann oder wie die Leute auch einsteigen können. Insofern ist da noch nicht ganz abzuschätzen, was mit diesen Gewerbeimmobilien letztendlich auch für ATX-Werte rauskommen wird. Aber natürlich wünscht man sich sowas nicht, auch wenn Signa für die Wiener Börse im Speziellen jetzt nicht das große Thema ist.
Fassen wir mal so zusammen, der Gründer von Signa wird nicht am Hungertuch nagen.
Er behauptet es, ich möchte dazu keine Stellungnahme abgeben. Ja, nein, natürlich wird er das nicht machen. Ja.
Also er hat genügend Stiftungen und Co. gegründet. Die nächste Story, die ist vielleicht größer und eigentlich auch ein bisschen komplexer und komplizierter. Es geht um Strabag-Aktien, es geht um die RBI. Ja, man wartet eigentlich auf den Hinweis, dass das mittlerweile über den Tisch ist und es geht von russischen Aktien, wo man raus will. Ja. Erklär uns mal den Hintergrund.
Ja, der Hintergrund ist natürlich, dass die Strabag seit den Nullerjahren mit dem Oligarchen Deripaska und seiner Rasperia einen Großaktionär aus Russland hat. Der ist auf der Sanktionsliste und man arbeitet auch, glaube ich, in den letzten Jahren schon unabhängig davon nicht mehr zusammen, wollte sich schon trennen. Und jetzt ist halt diese Trennung nicht möglich wegen der Sanktionsliste. Jetzt ist das Vermögen der Rasperia Holding, die dem Oligarchen Deripaska zuzuordnen ist, verkauft worden an eine andere russische Holding, die nicht auf der Sanktionsliste stehen soll. Natürlich prüfen das jetzt Watchdogs aus Amerika vor allem und aus Europa auch, ob das denn tatsächlich so ist. Und sollte das alles okay sein, dann kann sich die RBI vorstellen, diese Aktien zu übernehmen. Im Gegensatz zu einem Verkauf anderer russischer Assets, dass man den eigenen Ausstieg aus Russland, wo man noch immer sehr viel Gewinn macht, bewerkstelligen kann. Natürlich ist das ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite gibt es Demonstrationen vor der Hauptversammlung, wo man den sofortigen Ausstieg verlangt. Auf der anderen Seite natürlich Shareholder Value. Man kann jetzt nicht wegschmeißen einfach und den Russen das Geld noch schenken auf der anderen Seite. Ja. Also eine total verquerte Situation und ich musste auch ein bisschen Kritik üben an den österreichischen Medien, die sich scheinbar diebisch freuen, wenn man die RBI irgendwie mit doch sanktionspflichtig in Zusammenhang bringen kann, anstatt dass dieses leidige Thema, das zu einer ganz anderen Zeit, in einer ganz anderen Zeitrechnung Mitte der Nullerjahre mal begonnen wurde, dieser Einstieg, auch Equity Story, Börsegang, Raiffeisen, unter ganz anderem Verhalten der Russen gemacht worden ist, dass man da nicht dankbar ist, wenn das Ding endlich entflechtet werden kann.
Das würde bedeuten, eine große Chance für Strabag, hätten neuen Großaktionär dann?
Die RBI würde dieses Paket übernehmen und die große Chance für Strabag ist, überhaupt einmal eine größere Handlungsfähigkeit an der Börse zu bekommen, weil die wären ja von der Size absoluten ATX-Unternehmen, sind auch im Jahr 2007 an die Börse gegangen und waren auch immer wieder im ATX drinnen, aber eben weil das Aktionariat so steif ist und so unbeweglich, ist der Streubesitz und damit das Handelsvolumen so gering, dass sie für den ATX derzeit nicht in Frage kommen. Wir haben ja 20 Titel im ATX, die Strabag ist beharrlich auf Rang 21 und mit so einer Entflechtung glaube ich auch nicht, dass die Raiffeisen Bank International die Aktien ewig halten würde. Kann man denken, dass da vielleicht mal ins Publikum was geht mit einem Public Offering oder was auch immer. Ja, dass das für die Equity Story nicht nur von der RBI, sondern auch von der Strabag gut wäre und letztendlich es geht um Entflechtung, Geschäftsbeziehungen Russland, das ist wichtig und gut. Und ich drücke halt im Sinne aller die Daumen, dass das gelingt.
Worin liegt das größte Risiko?
Naja, dass sich das wie ein Strudelteig zieht, das haben wir jetzt schon. Man kann einfach den Aktionärinnen und Aktionären überhaupt keine Guidance geben, weil man nicht weiß, wie lange die Behörden das prüfen, ob das jetzt sanktionspflichtig ist oder nicht, ob es eine Verletzung darstellt oder nicht. Dann gibt es natürlich auch das Risiko, dass es gar nicht zustande kommt. Und was ein Unternehmen von der Size einer RBI und auch einer Strabag nicht braucht, ist, dass sie selbst nicht mehr gehandelt werden können als Equity. Wie man es auch bei den russischen Aktien gesehen hat. Das wäre etwas, was man gar nicht braucht. Deswegen muss man da wirklich behutsam damit umgehen. Als Aktionärin, als Aktionär, als Medienbeobachter kann man da nur an der Seitenlinie stehen.
Um das genau zu verstehen, das heißt, irgendeine Institution in Amerika könnte sagen, ihr seid raus, ihr werdet nicht mehr gehandelt.
So leicht geht es nicht. Ich glaube, zuerst einmal muss der Deal überhaupt passieren und dann, deswegen muss man eben im Vorfeld wirklich alle Eventualitäten abchecken und mit möglichst allen reden, die da irgendwas dagegen haben könnten, dass nicht danach der Big Bang kommt. Ja, und die Aktien auf irgendwelche Sperrlisten gesetzt werden.
Und warum kauft sich Strabag nicht selbst?
Ja, die Strabag wird die Size nicht stemmen können. Außerdem stellt sich die gleiche Frage für die Strabag höchstwahrscheinlich auch sanktionsrechtlich. Also ich denke, egal wer dieses Paket übernimmt, wird hier abwarten müssen, was die Watchdogs dazu sagen, um eine Sanktionsfreiheit irgendwie signalisieren zu können. Für die RBI würde es einfach doppelt Sinn machen, weil es gleich eine doppelte österreichische Geschichte wäre. Man hat eine gemeinsame Vergangenheit und Geschäftsbeziehung mit der Strabag, sodass die RBI als Bankvehikel da sicherlich nur ein Zwischeneigentümerin wäre.
Okay, vergleichen wir schnell noch den ATX versus dem DAX. Mhm. Wer hat die Nase vorn? Lass mich raten.
Ja, der DAX hat die Nase vorne, aber wir haben ja gesagt, der DAX ist ein Performance-Index, der ATX nicht. Es waren noch keine großen Dividenden da, so macht das heuer noch nicht den Unterschied. Eher die Branchenzusammensetzung, also eine Rheinmetall haben wir bei uns nicht. Allerdings, jetzt kommt die saisonal beste Phase für den ATX, das ist meist April bis Mitte Mai. Da macht der ATX im Schnitt die Hälfte seiner Jahresperformance. Wir sind ein Land braver Dividendenzahler und günstiger Bewertungen, deswegen gibt es hohe Dividendenrenditen in Summe. Und das nehmen internationale Investoren zumindest empirisch gesehen in der ATX-Geschichte gerne mit, sodass es dazu führt, dass die nächsten Wochen im Schnitt 2,9% plus für den Index bringen, was nicht so wenig ist. Der ATX hat schon begonnen, auf den DAX den Performance-Rückstand year-to-date zu verkleinern. Wir waren schon bei 9% Rückstand in Prozentpunkten und liegen jetzt aktuell bei knapp 6 Punkten. Es ist sowieso nie ein Wettbewerb in dem Sinne, aber natürlich ist man da auch als beide Tippkäufer interessiert, in den eigenen Markt günstig reinzukommen. Und mit allen Risikohinweisen versehen, glaube ich, dass jetzt ein günstiger Zeitpunkt ist.
Christian, danke.
Ich danke dir.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.